Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und heute reisen wir wieder ins wunderbare Wien. Am 11. Januar 1902 ging der SK Slovan aus der 1898 gegründeten Vereinigung tschechischer Sportfreunde in Wien hervor und trat mit dem Anspruch an, der fußballerische Vertreter aller Wiener Tschechen zu sein. 9 Spielzeiten in der höchsten Spielklasse Österreichs sowie die Teilnahme am Pokalfinale 1924 sind eine eindrucksvolle Bilanz aus den vergangenen Zeiten. Unter dem aktuellen Namen SK Slovan Hütteldorfer AC zählen der dreimalige Gewinn der Wiener Stadtmeisterschaft und der Meistertitel in der drittklassischen Regionalliga Ost von 1988 wohl zu den größten Erfolgen. Aber vielleicht ist auch der größte Erfolg, dass der Verein auch nach 123 Jahren eine Heimat für viele Sportler und Fußballfreunde ist. Über einen spannenden Verein mit einer ganz besonderen Geschichte spreche ich heute mit dem Historiker Martin Christ und dem sportlichen Leiter Matthias Sodel. Herzlich willkommen und Glück auf euch beiden.
Ja, auch dir einen schönen Gruß aus dem schönen Wien. Heute ist besonders schön, weil es sehr warm ist bereits.
Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ich weiß, ihr habt ja viel zu tun. Du als Historiker und Matthias, der natürlich den Verein als Trainer oder sportlicher Leiter unterstützt. Wir werden das gleich im Detail besprechen. Vielleicht Martin ganz kurz. Würdest du dich den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ich glaube, du bist auch tatsächlich gebürtiger Wiener, richtig?
Das stimmt, ja. Ich bin gebürtiger Wiener, 1961 in Wien geboren und habe auch in Wien dann studiert und war bis vor kurzem AHS-Lehrer, also Lehrer in einem Gymnasium, gleichzeitig aber auf der Universität unterrichtet. Bin, wie gesagt, Historiker, beschäftige mich vor allem mit NS-Zeit und gibt ja zum Slovan einiges zu sagen, denke ich. Und bin seit vielen Jahren auch Vereinsanhänger, wohne ganz in der Nähe, bin auch sozusagen von meinen Vorfahren her mit tschechischen Wurzeln versehen, was eine weitere Nähe ergibt.
Hast du selbst Fußball gespielt?
Nur so hobbymäßig, nie im Fall.
Möchtest du das Wiener Netzwerk www.erinnern.at kurz vorstellen?
Ja, kann ich gern machen. Erinnern.at ist eine Organisation, die zum ÖAD gehört. Das ist eine Organisation, die zum Bildungsministerium und zur Republik Österreich gehört. Und Erinnern.at beschäftigt sich mit der Vermittlung von Themen wie der Shoah, dem Holocaust, Prävention von Rechtsextremismus. Das sind die Themen, die wir in die Schulen bringen und Unterrichtskonzepte erarbeiten, Unterrichtsmodelle entwerfen, Lehrausgänge machen mit Schülerinnen und Schülern und so weiter. Also es ist ein breites Spektrum und ein, denke ich, gerade in heutiger Zeit ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Fast wichtiger als jemals zuvor, möchte man sagen. Schön, dass du da bist und uns ein wenig über die Geschichte oder ein wenig viel über die Geschichte des Vereins berichten wirst. Matthias, bei dir habe ich gefunden, du hast eine Tischlerei in der dritten Generation. Stimmt das?
Ja, hallo erstmal nach auch aus Wien. Vielleicht ganz kurz auch nochmal, Matthias Sodel, auch 1985 geboren, auch in Wien. Und ja, dritte Generation, einen Tischlereibetrieb. Und ich glaube, mit dem Tischlereibetrieb ist mir anscheinend auch der Fußballverein übergeben worden. Da bin ich nämlich auch in dritter Generation der sportliche Leiter.
Das ist ja fantastisch. Bist du sehr fußballaffin oder wie hat es dich zum Slovan gebracht und warum sportlicher Leiter?
Also es ist so entstanden, also ich hab natürlich selber als Jugend, also als Kind begonnen Fußball zu spielen hier beim Slovan HAC. Und mein Vater war damals Trainer, hat auch unter anderem unsere Kampfmannschaft. Zu der Zeit war der Großvater auch sportlicher Leiter. Und da habe ich angefangen mit 7, 8 Jahren. Und dann hat es mich irgendwann mal wieder kurz weg vom Fußball verschlagen. Dann wieder und dann über einen Schulfreund zu einer Trainerkarriere. Zunächst beim kleinen anderen Nachbarverein und dann wieder zurück zu den Wurzeln, zu Slovan HAC.
Schön, dass du Zeit gefunden hast und dabei bist. Ich will mit euch so ein bisschen über die Geschichte des Vereins reden. Ich vermute, Martin, du wirst der richtige Ansprechpartner zunächst sein, wie denn der Verein so grundsätzlich mit seiner Geschichte umgeht, insbesondere ja mit so einer langen und reichen Geschichte, wo immer wieder die Themen Migration, Repression, Widerstand, Tradition vorkommen. Wie hält man sie lebendig, insbesondere wenn ich weiß, dass offensichtlich das Vereinsarchiv Anfang der 80er Jahre einem Brand zu Opfer gefallen ist? Wie funktioniert das dann? Also wie lebt der Verein Geschichte und wie lebt er auch seine Tradition?
Die Geschichte spielt natürlich im aktuellen Geschehen im Verein wenig Rolle. Da geht es um andere Dinge natürlich, um die Kampfmannschaft, um den Nachwuchs und so weiter. Aber ich glaube, dass schon einigen Funktionären oder vielleicht vielen Funktionären irgendwie die Geschichte des Vereins in so groben Zügen bekannt ist, weil ja immer wieder Veranstaltungen stattfinden, so Jubiläumsjahren, sozusagen das reflektiert werden kann. Und außerdem ist der Slowan ja als Migrantenverein gegründet worden, 1902 eben. Und auch heute ist es so, und da kann der Matthias sicher mehr dazu sagen, dass wir eine ganz, ganz große Rolle bei der Integration von Kindern spielen, die eben vielleicht in zweiter Generation meistens oder sogar in dritter Generation hier in Wien angekommen sind.
Ja, also man kann jetzt dazu ergänzen, wir sind also sicher mit 80% Migrationsanteil in unserem Verein, vom Nachwuchs bis rauf zur Kampfmannschaft. Die tschechische tschechische Gründungskultur, wenn man so will, ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, aber dafür sind viele andere Nationalitäten aller möglichen Länder bei uns jetzt zugegen. Leider sehr, sehr ganz gering slowakisch oder tschechischstämmige, aber dafür sehr viel türkisch oder jugoslawisch oder ehemaliges jugoslawischstämmige Mitbürger. Und ja, das ist jetzt vielleicht auch der Zeitveränderung geschuldet, auch dass vielleicht so kann der Martin vielleicht dann wieder einhaken, dass halt in Wien die Kultur ist, dass die tschechischen Einwanderer damals jetzt schon mehr oder weniger keine Einwanderer mehr sind, sondern ja, wie soll man.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und mit dieser Geschichte weiß man dann auch, dass eben das Thema Migration, wie wichtig das ist und dass man eben aufpassen muss, dass sich da nichts verschiebt. Wenn ich aktuell vielleicht nochmal, wir reden heute über den SK Slowan HAC, also das HAC für Hütteldorfer AC. Und wenn ich es richtig gefunden habe, gibt es noch so einen kleinen Anhang, Trachtenwitzki, wenn ich das hoffentlich richtig
habe. Nein, ist schon nicht mehr aktuell. Ist schon nicht mehr aktuell. Mittlerweile heißt es San Rafael.
Das ist ein Namenszusatz eines Unterstützers oder eines Hauptsponsors. Wie ist das so mit den Unterstützern? Wer sorgt aktuell dafür, dass der SK Slowan HAC eine Heimat für viele Sportler und vielleicht auch Sportlerinnen sein kann?
Ja, also natürlich durch viele kleine Beiträge, die da den Verein unterstützen, kleine und mittlere Sponsoren. Sicher auch die Firma Sodl gehört sicher auch zu diesen mittleren Unterstützern. Ja, dann die Firma San Rafael, die unser neuer Hauptsponsor, wenn man so will, ist und auch den Namen jetzt trägt. Und natürlich ist es in Wien gang und gäbe, dass sich viele Vereine dadurch finanzieren, dass sie einen Platz besitzen und dadurch sehr viele den Platz sozusagen weitervermieten an viele kleinere Vereine und dadurch auch Einnahmen lukriert werden.
Das verstehe ich. Mir ist noch rund um den Verein der Lederhosen-Cup über den Weg gelaufen. Kannst du dazu was sagen?
Ja, der ist jetzt leider durch Corona ist er 2 Jahre passiert und heuer geht aber in die 10. Auflage, sonst wäre es schon die 12. Ist vor 12 Jahren einmal oder vor 13 Jahren entstanden. Ja, ich sage einmal bei ein paar Gläschen Wein und Bier. mit dem jetzigen Vizepräsidenten und dann bis vor einem Jahr Präsidenten und jetzigen Vizepräsidenten, also er ist uns noch immer erhalten geblieben und macht auch diesen Lederhosen-Cup sehr gerne weiter. Und das, ja, wenn man so sagt, am Abend ist mal zusammengesessen und hat halt überseniert, was man so machen kann. Und der Lederhosen-Cup, dass man in Lederhosen gespielt, das ist halt noch nicht wirklich da gewesen.
Das verstehe ich. Vielleicht, wenn wir die aktuelle Situation noch rund machen, dann ist mir auch Slovan und Fußball-Kindergarten Rainer, habe ich gefunden. Was ist das? Das ist so eine Fußballschule, oder?
Ja, richtig. Also der Herr Settig Rainer ist ehemaliger Jugendleiter von Rapid Wien, der ganz in unserer unmittelbaren Nähe beheimatet ist. Und dadurch, ja, er ist dann zunächst mit dem Kindergarten bei uns eingestiegen und mittlerweile auch unser U18-Trainer seit fast 2,5 Jahren und betreut auch unsere sozusagen wichtigste Nachwuchsmannschaft.
Und dann sind mir noch die Fleischlabern von Kantinöse Jutta Burg. Ich weiß es nicht, ob es ein Standardartikel war. Auf jeden Fall habe ich einen Artikel.
Ja.
Dass das was ganz Besonderes sein soll. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Also in Wien gilt auf den Wiener Fußballplätzen gilt einhellig der Tenor, dass die besten Fleischlabern bei uns am Slowenplatz gibt.
Und wir kommen Kollegen nur deswegen auf den Platz oder hauptsächlich deswegen auf den Platz, weil sie unbedingt in der Pause ein Fleischlaberl essen wollen.
Das klingt ganz fantastisch. Das heißt, nur nochmal, auf dem Platz ist im Prinzip wie eine Kantine, die hat regelmäßig oder zu Training und zu Spielen offen und dort ist offensichtlich Jutta Burg diejenige, die für beste Versorgung oder die beste Versorgung bereitstellt.
Mittlerweile muss man dazu sagen, man hat mit Sommer die Frau Burg ihre Tätigkeit beim Verein offiziell beendet. Sie lässt sich noch immer gerne anschauen und unterstützt uns, wo sie kann. Aber offiziell hat sie ihre Funktion aus Altersgründen, wenn ich das so sagen darf, zurückgelegt und genießt ihren Ruhestand. Nur hat sie uns glücklicherweise der Nachfolgerin das Rezept hinterlassen.
Fantastisch. Das ist also sichergestellt an alle Krauntopper da draußen. Es gilt also, den Slowan-Platz zu besuchen. Dort gibt's auf jeden Fall eine spannende Geschichte, aber auch leckere Versorgung. Wir wollen uns jetzt natürlich ein wenig der Geschichte des Vereins zuwenden. Und so ein bisschen kann man die nur verstehen, wenn man weiß, wie es den Tschechinnen und den Tschechen in Wien ergangen ist. Wenn ich's richtig verstanden habe, Martin, aber du bist natürlich in dem Thema drinne. War es so, dass vor 100 Jahren die Tschechinnen und Tschechen in Wien als Arbeiter gebraucht wurden, aber nicht wirklich geliebt waren? Kann man das so hart formulieren?
Ja, das kann man so formulieren, denke ich. Die Tschechinnen und Tschechen und auch Slowakinnen und Slowaken, muss man sagen, aber hauptsächlich eben aus Böhmen und Mähren, damals Kronländer der Monarchie, sind eben nach Wien zugewandert, weil hier es Arbeitsmöglichkeiten gab. Wien war eine prosperierende Stadt damals, hat eben um die Jahrhundertwende, also um die Jahrhundertwende 1900, 2 Millionen Einwohner gehabt. Und die Zuwanderer haben natürlich unter prekärsten Verhältnissen leben müssen. Der Wohnraum war äußerst beschränkt. Es gab so richtige, heute würde man es Favelas nennen, am Wienerberg zum Beispiel. Und das waren die sogenannten Ziegelbähm, die in den Ziegelfabriken geschuftet haben, um geringen Lohn und wirklich ein erbärmliches Leben führen mussten. Aber natürlich ist es so, dass es natürlich auch dann bei den Tschechinnen und Tschechen manchmal Aufsteiger gibt, die dann doch ihre Kinder in höhere Schulen schicken können, wo es tschechische Betriebe gibt. Und genau diese tschechischen Betriebe und die tschechischen Bürger, die es dann schon gab, haben ja eben diesen Verein Slowan gegründet, als Mehrspartenverein damals, mit ganz, ganz vielen Sportarten. Interessanterweise, wenn man sich die damaligen Medien ansieht, kommt das Slowan ja nicht als erstes als Fußballverein vor, sondern, und das ist richtig klassisch, als Eishockeyverein. Das sind die ersten Fotos, die es vom Slowan gibt, sind eishockeyspielende Slowan-Spieler.
Und was ist dieser zweite Verein, dieser Turnverein Sokol? Es gab dann im Prinzip zwei tschechische Vereine, oder?
Es gab weit mehr tschechische Vereine, es gab ganz viele. Aber der größte war der Sokol, der auch in der NS-Zeit dann endgültig verboten wurde und aufgelöst wurde. Der Slowan, da werden wir eh noch dazu kommen, der hat eine etwas andere Geschichte. Und dann gab es ganz viele Vereine noch. Also es gab noch mehrere tschechische Fußballvereine dann in den unteren Ligen, die in Wien eben gespielt haben. Genauso wie es ja viele jüdische Vereine gab, gab es eben auch die tschechischen Vereine. Und das, kann man so sagen, die Situation war ähnlich. Die Tschechen sind auf den Fußballplätzen auch nicht gern gesehen gewesen, weil die ja große Aversionen gegen Zuwanderer bestanden haben. Das kommt uns ja leider auch heute nicht ganz unbekannt vor. Und da gab es also wirklich immer wieder auch Ausschreitungen, Spielen des Slovan, wo eben gegen die Tschechen, tschechischen Spieler oder tschechischsprachigen Spieler, muss man eigentlich ja sagen, massiv agiert wurde. Da wurden Steine hineingeschmissen und so weiter und so fort. Das ist also ziemlich übel gewesen zum Teil. Ja, und dann, vielleicht kann ich noch ergänzen, es gibt dann ein großes, also mehrere große Probleme für den Slowen, wenn man das sagen will, was die Population in Wien betrifft. Nach dem Ersten Weltkrieg gibt es eine große Rückwanderungswelle in die entstandene Tschechoslowakische Republik, weil ja dort die Situation wesentlich besser war als in Wien. Wien war ja nach 1918 eine Stadt, die völlig da niedergelegen ist, wo Hunger geherrscht hat. Es große, große Arbeitslosigkeit gab, also gibt es ja eine große Rückwanderung. Wenn man sich anschaut aus der Zeit, wo es eben keine tschechischen Parteien mehr gibt, aber auch wenn man sich anschaut zum Beispiel so Vereinschroniken, da gibt es eine vom Slowan 1952, wo eben Funktionäre darüber sprechen, wie es ihnen ergangen ist. Und das Interessante ist, dass dann, teilen wir es jetzt genau, die Prozentzahl weiß ich jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich ungefähr die Hälfte nicht mehr in Wien ist, sondern in Prag ist. Das ist das Zweite gewesen, was eben wirklich sozusagen die Tschechen in Wien stark geschwächt hat. Die tschechische Gruppe neben der NSZ, die natürlich auch eine ganz große Rolle gespielt hat.
Ich habe gefunden, dass der Slowan heute ja sich als offener, das habt ihr ja auch schon gesagt, als offener Verein verstehen würde und dass sich der Turnverein Sokol wirklich ausschließlich den tschechischen Wurzeln verpflichtet fühlt und daher vor allem in der Sprache als auch Tradition sehr streng ja, tschechisch ist. Kann man das so sagen oder ist das nicht zutreffend?
Gut, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch ganz zutreffend ist, weil leider gibt es ja nur mehr sehr wenige Tschechen und Tschechinnen in Wien. Aber ich weiß es nicht.
Das wird wohl so sein. Du hast es schon beschrieben. Im Prinzip kann man so sagen, das war die Situation auch mit der Rückwanderung, ja, so das Leben bis 1938. Ja, und dann kam letztendlich die Zeit des Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 und das Ganze, ja, was du jetzt schon angedeutet hast, also das war schon insgesamt eine Herausforderung für alle Sportler, mit diesem Hass umzugehen. Das hat jetzt nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was passierte mit dem Verein in der Zeit rund nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich?
Gut, es war so, dass die Wiener Tschechen haben natürlich versucht, sich an diese Zeit zunächst anzupassen und haben Loyalitätsbekundungen gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland, gegenüber Hitler gemacht. Das hat ihnen aber natürlich nichts genutzt. Es ist ja so, dass die jüdischen Vereine wurden ja sofort verboten und aufgelöst. Und auf die tschechischen Vereine wurde starker Druck gemacht. Und das war dann so, dass es immer wieder, ja, Vorladungen zur Gestapo gab, oft bei Spielen, sodass es nur wenige Spieler antreten konnten. Das hat sich dann im Laufe des Krieges, war ja schon Krieg, dann etwas verbessert, weil sich eine andere Mannschaft aufgelöst hat. Das war so eine Firmenmannschaft, die hat Baldi geheißen, von der Spieler übernommen werden konnten, die eben keine Tschechen waren. Und dann konnte Slowan ja wieder spielen, allerdings nicht unter seinem Namen. Der ist von den NS-Behörden natürlich nicht gestattet gewesen. Und da gab es verschiedene Überlegungen, welche Namen wenn man dem Slowan vorschreiben soll. Besonders schön finde ich eben den Zusammenhang, dass er Germania heißen hätte sollen, was völlig absurd gewesen wäre. Aber es ist dann gelungen, eigentlich ist das fast ein bisschen eine Ironie der Geschichte, die NS-Behörden zu überrumpeln, indem der Verein dann Sparta genannt wurde. Und die NS-Funktionäre kennen sich ja wie immer nicht aus, weil einer der Freundschaftsvereine des Slowans damals war nämlich Sparta Prag. Was natürlich eine lustige Geschichte ist. Und das AS Sparta hat das Slowan gespielt und ist dann sogar in der zweithöchsten Spielklasse gelandet, schlussendlich. War also relativ erfolgreich sogar, muss man sagen, dann im Laufe der NS-Zeit, wo man ja immer vorsichtig sein muss, weil ja immer wieder Spieler nicht da waren, die von der Wehrmacht eingezogen wurden oder nicht freigestellt waren und so weiter und so fort. Also diese Meisterschaften der Kriegszeit kann man nicht seriöserweise nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, sind kein realistisches Bild, sagen wir so.
Der Turnverein Sokol ist aufgelöst worden in dieser Zeit, richtig?
Ja.
Ist bekannt, du hast gesagt, zum Anfang hat man versucht, irgendwie sich zu engagieren. Das ging natürlich schief und ich gehe davon aus, dass dann eben auch viele Tschechen sich im aktiven Widerstand befunden haben. Ich glaube auch mal gelesen haben, dass eine Gruppe junger tschechischer Kommunisten auch im Wiener Untergrund aktiv waren. Ist so ein bisschen bekannt, wie die Schicksale der Slovan-Spieler und Vereinsverantwortlichen waren, oder kommt man dort jetzt in Einzelnen nicht mehr hinterher, eben auch, weil es das Archiv nicht mehr gibt, letztendlich, glaube ich, ja einem Brand zum Opfer gefallen ist?
Ja, das ist überhaupt ein Problem. Die meisten Vereine haben ja keine Archive. Man kann sich da eigentlich nur auf Zeitungsmeldungen und auf andere Archive verlassen. Ja, es ist so, da gibt es so ein paar so Vereinsmythen, einen Vereinsmythos, dass Slovan-Mitglieder ermordet wurden, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Ich habe da keinen Beleg dafür gefunden. Es geistert immer ein Name durch die Medien, könnte man fast sagen, nämlich von Jaro Safl, der im KZ Buchenwald ermordet worden wäre. Das stimmt aber, wie gesagt, nicht, wenn man das jetzt genau angeschaut. Der ist zwar 1939 ins KZ Buchenwald deportiert worden, als Kommunist eben, überlebt das aber und kommt dann 1945 nach Wien zurück und ist dann auch, so wie viele Kommunisten, in der Kriminalpolizei tätig und stirbt 2003 in Wien. Das stimmt also nicht, dass das manchmal angeführt wird. Aber es war sicher so, dass die Lage prekär war. Und wenn sich Spieler wirklich zum Tschechentum bekannt haben, was wahrscheinlich gar nicht so viele gemacht haben dann schlussendlich, dann haben sie das Glück gehabt, dass sie nicht zur Wehrmacht eingezogen wurden, sondern eben in den Arbeitsdienst gekommen sind. Aber die meisten haben sich wahrscheinlich dann doch, da sie ja zweisprachig waren, entschieden, sich als Deutsch zu bekennen, um eben diesem Verfolgungsdruck zu entgehen. Und die wenigsten waren ja politisch engagiert. Was aber stimmt, was da gesagt wird, dass es nämlich Wiener Tschechen gab, die im politischen Widerstand waren und auch dann justifiziert wurden und so weiter. Aber da ist niemand, soviel ich weiß, niemand vom damaligen Slovan oder HC Sparta damals dabei.
Jetzt sind wir natürlich über die grundsätzliche Entwicklung der Tschechen in Wien ein wenig vorangeschritten in der Vereinschronik. Da müssen wir nochmal einen Sprung zurück machen. Machen wir vielleicht so. 1945 wurde der Verein wieder in Slovan Wien umbenannt. Aber wir starten nochmal zurück, weil wir wollen natürlich auch die Anfänge des Vereins nochmal darstellen. Wir haben gesagt, 11. Januar 1902 ist etwas über die Gründungsveranstaltung bekannt. Und stimmt es, dass die Vereinsfarben grün und weiß waren zum Anfang?
Ja, das stimmt. Die Vereinsfarben waren grün und weiß und auch mit einem grünen Stern versehen. Also es waren die Grünsterne. Und über die Gründungsveranstaltung weiß man nur die Mitglieder. Die sind ja bei der Vereinspolizei, kann man das einsehen. Das waren dann damals eben, wie ich schon gesagt, Geschäftsleute, Beamte und so weiter der tschechischen Minderheit. Und die Gründung hat natürlich, wie es für einen Fußballverein gehört, in einer Bierhalle stattgefunden, und zwar in der Pilsener Bierhalle im ersten Bezirk. Das ist auch bekannt. Die gibt es heute, muss ich fast sagen, leider nicht mehr.
Was ist an dieser Stelle heute? Also wer diesen Ort besuchen will, was findet er dort?
Ja, das weiß ich, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Müsste man auch schauen, das stimmt. Müsste man dort hingehen und schauen, was dort ist. Aber wahrscheinlich ist irgendein Geschäft dort, nehme ich an, und in Boston. Vielleicht ist das Haus auch dem Bombentreffer zum Opfer gefallen, müssen wir schauen. Ne? Ja, aber interessant, werde ich machen, werde ich überprüfen.
Und warum grün und weiß, kannst du es erklären?
Na, weiß ich nicht. Nein, das waren meine Farben, die halt gewählt wurden. Weiß ich nicht, warum. Der Stern ist klar, den Stern kann ich schon erklären, weil ja auch ein weiterer Freundschaftsverein, damaliger Freundschaftsverein der Wiener Tschechen, das Slovan, nämlich Slavia Prag, sind ja heute noch die Rotsterne. Daher kommt der Stern. Aber warum die Farben grün-weiß gewählt wurden, ist, glaube ich, nicht überliefert. Ich glaube auch nicht, dass man das nachher rausbekommen kann.
Das sind manchmal ganz komische Geschichten. Ich habe ja erst kürzlich erfahren, dass der Verein FC Yellow Star Simmering auch das tatsächlich der gelbe Stern ausschließlich dadurch entstanden ist, dass die Vereinsgründer ein Restaurant gesehen haben, wo sie einen gelben Stern gesehen haben und zack, haben sie einen Fußballverein gegründet. So ist das manchmal. Der Slovan hat zum Anfang noch keinen Platz gehabt und war da so ein wenig auf der Suche. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Es gab keinen eigenen Platz. Das hat aber den Slovan nicht nur alleine getroffen, sondern viele, viele Wiener Vereine, die damals eben ohne eigenen Platz waren, was natürlich schwierig war, nicht? Weil man dann natürlich immer wieder sich irgendwo einmieten musste. Und damals war ja das vom Geld her, waren wir ja angewiesen auf die Zuschauereinnahmen. Und insofern war es immer wichtig, dass man dort günstig einen Platz findet. Und man konnte dann ja einen kaufen, und zwar von wem man dann den schnell kauft. Für einen Verein hat man gekauft zunächst einmal, der aber dann auch zu klein geworden ist. Und dann hat man begonnen, tschechischen Herzplatz, dort einen Platz zu errichten. Das haben ja damals viele Vereine gemacht und hat sich das Slovan ja finanziell übernommen und konnte auch dann eigentlich nur weiter existieren, weil es eine Spende von Sparta Prag und Slavia Prag gab. Sonst wäre es wahrscheinlich damals ohne dies zum Konkurs gekommen. Der Platz selber ist etwas abgelegen, damals in Wien gewesen. Ist heute auch noch, denke ich, weil heute spielt dort die Austria. Austria Wien hat also dieses Gelände übernommen und hat dort ihre mittlerweile schon das zweite Stadion errichtet. Ja, dann hat das Lohen später eben einen Platz, nach dem Krieg hat er wieder keinen Platz gehabt, hat häufig am alten Retzdorfplatz gespielt, der ist heute hinter der Stadthalle, wo heute nichts mehr ist, nicht, es ist kein Fußballplatz mehr, und hat dann eben durch die Fusion mit Olympia 33 das heutige Gelände bekommen und hat hier seither seinen Platz.
Du bist natürlich jetzt in der Geschichte etwas durchgerannt, weil ich glaube, das war so mit dem Aufstieg 1923, dass dort letztendlich dann der Bau des Platzes begonnen. Warum dieser Begriff tschechisches Herz, kannst du das irgendwie erklären?
Also eine lokale Bezeichnung, ist auch in den alten Karten noch auf Tschechisch eingezeichnet. Weil gerade dort, kann man vielleicht schon erklären, weil ja gerade diesen Favoriten, Favoriten war ja der Bezirk, wo der Slowan zunächst beheimatet war, wo eben dann ein ganz großer Anteil der Bevölkerung tschechischsprachig war. Darum gibt es eben zum Straßen- und Platzbezeichnungen gegeben, die durchaus auch tschechische Namen getragen haben.
Ich finde es irgendwie fantastisch, die Namensgebung, aber wir müssen natürlich über vermutlich den größten Erfolg der Vereinsgeschichte reden. Der war 1924 mit dem Erreichen des österreichischen Cupfinals und du hast dich der sehr intensiv mit beschäftigt, sowohl im Standard als auch im Ballesterer. Wunderbare Geschichte dazu. Kannst du den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen den Hintergrund und auch den Verlauf dieses besonderen Finales näher bringen?
Ja, kann ich versuchen. Es war so, dass natürlich der Slowan haushoher Außenseiter war. Der Gegner waren die damaligen Amateure, die wahrscheinlich keine Amateure mehr waren, sondern auch so Profis, nämlich die spätere Austria, die ich zuvor erwähnt habe. Und dieses Cup-Finale, in das ist der Slowan ja mit Nachspielzeiten und so weiter hineingekommen, hat knapp davor erst die Liga gehalten. Austria ist überlegen Meister geworden. Also die Rollen waren klar verteilt. Das Spiel hat in Simmering stattgefunden, also in einem anderen Stadtteil Wiens, auf der Simmeringer Harz. Das war damals einer der größten Fußballplätze Wiens und der Platz, wo auch die Nationalmannschaft gespielt hat, bevor die Nationalmannschaft auf die hohe Warte gewechselt ist. Ja, also Slowan war absoluter Außenseiter, hat aber das Spiel sehr engagiert begonnen, denke ich, wenn man den Medien glauben darf. Und wird auch es fast schaffen, kann man sagen. Ne? Es gelingt in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit in Führung zu gehen und bis knapp vor Ende liegt der Slowan vorne, nämlich mit 4-3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann fällt, glaube ich, in der 92. Minute erst der Ausgleich. Dazwischen gab es einige lustige Ereignisse, zum Beispiel einen Elfmeter für die Amateure. Nur hat es vorher ganz stark geregnet auf dem Platz, sodass man den Elfmeterpunkt nicht mehr gesehen hat. Der war weggewaschen. Und was machen Fußballer in der Situation, wenn ein Elfmeter ist? Also der Amateurspieler nimmt seinen Ball und legt ihn natürlich relativ nahe zum Tor hin. Ja, verstehen. Darauf sind die Slowan-Spieler natürlich empört und schnappen den Ball und legen ihn ungefähr auf den 16er. Na gut, dann hat es Gott sei Dank einen Zuschauer gegeben, warum auch immer, der das mit hat. Der hat nämlich ein Metermaß mit. Das ist vielleicht bei der Tischler, nicht? Ja. Und mit diesem Metermaß hat man dann den Elfmeterpunkt festgelegt. Und das hat natürlich eine Zeit gedauert, darum auch die Nachspielzeit. Nicht? Der Elfmeter wird dann von den Amateuren verschossen. Na gut, in der Nachspielzeit ist es so, dass die Amateure relativ rasch in Führung gehen und der Slowan drängt aber dann, drückt und drückt, er verliert schlussendlich knapp, weil es ist dann 7-6 gestanden, der Slowan drückt auf den Ausgleich, wird dann klassisch ausgekontert und verliert 8-6. Das ist bis heute das österreichische Cupfinale mit den meisten Toren, ist bisher nicht überholt worden und auch damalige Torschütze, doppelte Torschütze, Antonín Bulla, ein Slowake, also es gab damals auch Legionäre natürlich, ist immer noch derjenige, der die meisten Tore im österreichischen Cupfinale geschossen hat. Er hat dann weitere für die Wiener geschossen. Allerdings, zweimal war er im Cupfinale mit der Wiener, aber auch da ist er nicht Cupsieger geworden. Das ist eine Kuriosität. Dreimal im Cupfinale ist österreichischer Cupfinal-Torschützenkönig, wenn man das so sagen kann, ist aber selber nie Cupsieger geworden.
Das Presseecho, wenn ich das alles richtig gelesen habe, sagt, dass die Zuschauersympathien bei diesem Spiel klar verteilt gewesen wären, dass man auf der Seite von Slowan gestanden hat. offensichtlich auch die Amateure mit böshaften Rufen bedacht hat. Ist das im Prinzip nur durch das Thema David gegen Goliath zu erklären? Weil eigentlich, du hast ja auch gerade beschrieben, dass es für die Tschechenspieler immer schwierig war, ist aber der Verlauf des Spiels eben so gewesen, dass man tatsächlich, dass alle neutralen Zuschauer dem Slovan den Sieg gegönnt hätten.
Ja, das stimmt. Ich denke, am Anfang des Spiels, das schreiben, glaube ich, die Zeitungen auch was, eigentlich hat jeder damit gerechnet, dass die Austria, also die Amateure, gewinnen werden. Und waren die Zuseher wahrscheinlich neutral oder, ja, und sie dachte, das schauen wir uns nicht an, nicht? Waren auch nicht allzu viele Leute dort für damalige Wiener Verhältnisse, nämlich nur knapp 8000, was relativ wenig ist. Heute wären wir sehr froh, nicht?
Heute wären wir sehr froh über 8000 Zuschauer, ja.
Überhaupt wären wahrscheinlich viele Wiener Vereine froh über die damaligen Zuseherzahlen, hat sich eben gewandelt. Ja, und im Spielverlauf sind ihm dann die Zuseher dann doch zu einem großen Teil zum Slovan übergelaufen und haben den Slovan unterstützt und angefeuert und haben auch die Austria-Spieler ausgebuht und so weiter. Wenn man den Medien Glauben schenken darf, das dürfte schon stimmen. Ja, was für den Slovan halt der größte Erfolg war, aber gleichzeitig auch wieder eine Niederlage.
Ja, aber natürlich ein wichtiger Punkt in der Geschichte, das torreichste Cup-Finale, ein besonderes Finale. Insgesamt muss man ja diese Zeit betrachten, dass der SK Slovan 9-mal an der ersten Liga teilgenommen hat. Das war 24 bis 29, 31 bis 22 und dann 1950 nochmal. Die beste Platzierung war der 6. Platz. Man war 4-mal Meister in der 2. Liga. So kann man schon sagen, von 1924 bis 1950, ja, das ist natürlich klar, dass in dieser Zeit auch der Zweite Weltkrieg hineinfällt, aber dass der SK Slovan ein erstklassiger Verein war. Wie war denn das sportlich möglich? Du hast jetzt schon mehrfach so ein bisschen die Freundschaft Prag angesprochen. Erklärt das auch, dass gute Spieler von dort zum Slovan gewechselt sind? Oder warum hat man es geschafft, ja, also unter den schwierigen Bedingungen, also mit Abneigung, Neid, vielleicht auch Hass, trotzdem so eine tolle Mannschaft hinzustellen und solche sportlichen Erfolge einzufahren?
Da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe dafür. Einer ist sicher, dass damals halt viele Jugendliche Fußball gespielt haben und viele Jugendliche waren ja tschechische oder slowakische Jugendliche, die dann zu diesen Vereinen gekommen sind. Aber nicht nur zum Slovan. Man kann sich das ja in der Wiener Fußballgeschichte anschauen. Aber der berühmte ist wahrscheinlich Matthias Schindler, der ganz bekannt ist, und viele andere, die aus der tschechischen Minderheit gekommen sind. Dadurch ist es auch gelungen, dass man hier gute Spieler gehabt hat. Hat auch Legionäre gehabt, aber natürlich nicht die Legionäre, die sich die Großvereine wie Austria oder Rapid oder die Wiener leisten konnten. Darum hat der Slowenier meistens, muss man ehrlicherweise, wenn man sich das anschaut, fast immer gegen den Abstieg gespielt und steigt ja auch ab und steigt dann wieder auf. Und das Problem war natürlich, haben wir schon angesprochen, der Platz, nicht? Wie gesagt, die Vereine haben sich damals eben mit den Zuschauereinnahmen finanziert. Neben Sponsoren, die es natürlich auch schon gab, oder Gönner hat man das damals genannt. Und die Zuschauerzahlen beim Slovan waren natürlich dann nicht so hoch wie bei anderen Vereinen, wie bei Rapid oder bei Austria, was natürlich die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt hat. Und wie gesagt, der Platzbau, der hat den Slovan wirklich wahrscheinlich eine längere, weitere Karriere in der höheren Liga schlussendlich gekostet.
Über was für Zuschauerzahlen reden wir da so?
Ja, von den Mitte der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Welche hast du da so? Also das waren diese vor uns genannten 8000 und so weiter, ja?
Ja, die Zahlen waren beim Slovan oft noch niedriger, die Zuschauerzahlen, nicht? Das waren dann 2000, 4000, 6000. Es ist ein bisschen komplizierter, weil manchmal ja doppelt gespielt wurden. Und der Slovan hat sich ja dann hier und da für solche Doppel eingemietet, was ich zum Beispiel auf der Hohen Warte. Da gab es dann ein Spiel, Wiener gegen Sportclub und das andere Slovan gegen, Rudolf Sügler oder was auch immer, wo dann die Einnahmen aufgeteilt wurden. Das war also dann ein bisschen besser sozusagen. Aber insgesamt war es natürlich schwierig. Und es war ja so, dass dann die besseren Spieler werden ja häufig dann auch abgeworben von anderen Vereinen, sodass es immer wieder mühsam war. Wo das Slovan sich schon relativ lange gehalten hat, muss man sagen. Für die schwierigen Bedingungen, die geherrscht haben, war das eigentlich gar nicht so schlecht, denke ich mal so als Historiker.
Ja, das ist ganz besonders erfolgreich, finde ich, das in dieser Zeit. Jetzt, aber natürlich kommt dann natürlich die gegenläufige Frage auch, wenn man dann eben 1950 war es die letzte Saison und 1951 stieg man dann in die zweite Staatsliga wieder ab und rutschte dann, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren in die 3. Liga.
Vielleicht kann ich dazwischen noch was einhaken. Es war, glaube ich, mir noch was eingefallen, nämlich der Slovan wäre ja wieder aufgestiegen in den 30ern, ich glaube 35 war das. Ja, da wäre er fast aufgestiegen, muss ich sagen. Damals war die zweite Spieljahrs in Wien zweigeteilt, in Nord und Süd. Der Slowan hat die eine Hälfte sozusagen gewonnen und VVC die andere Hälfte. Und dann gab es die zwei Entscheidungsspiele, wer wirklich in die oberste Liga kommt. Und da gibt es einen ganz kuriosen Fall, dass offensichtlich, das ist auch belegt, kann man sagen, von VVC-Seite Slowan-Spieler bestochen wurden. Und einer dieser Slowan-Spieler gibt das bekannt. Trotzdem wird der Slowan nicht aufsteigen, weil der VVC ja dieses Spiel gewonnen hat. Und Slowan protestiert natürlich, aber ihnen wird nicht recht gegeben. Und die Absurdität ist, dass sogar der Spieler, der bekannt gibt, dass er diesen Bestechungsversuch abgewehrt hat, der wird bestraft. Der Slowan beschließt daraufhin, den Spielbetrieb einzustellen, dem der Verband nicht nachgibt. Da gibt es also für ein paar Monate, also tritt der Slowan nicht an. Und dann wird es aber dazu kommen, dass ein kleinerer tschechischer Verein, nämlich Slavia, dass die sozusagen als Slowan weiterspielen werden. Und die Slowan-Spieler, die noch keinen neuen Verein gefunden haben, die besten sind natürlich weg, spielen dann in diesem Verein zunächst ganz weit unten in der zweiten Klasse C oder so irgendwas. Das ist also die 1, 2, 3, 4 höchste Spielklasse. Schaffen es aber dann doch wieder, wie gesagt, den Aufstieg zu erreichen. Das hat sich auch mitgespielt, dass der Slowan dann eben sozusagen in niedere Ligen verschwunden ist und nach 45 hat man mir ganz kurz geschafft, hat wieder hinaufzukommen.
Das ist ja, das ist eine Geschichte, die habe ich noch nirgendwo gefunden. Ganz, ganz, ganz vielen Dank für diesen Einschub. Du hast natürlich trotzdem recht, dann eben ging es dann relativ schnell abwärts. Was war denn passiert? Also ist das das Platzthema? Ist das, ja, die Finanzen letztendlich? Warum war es eben überhaupt nicht mehr möglich, dann nochmal an der ersten und zweiten Liga so grundsätzlich in dieser Zeit zu schnuppern? Warum ging es dann in die dritte Liga nach unten?
Ja, weiß ich auch nicht so genau. In dieser Vereinschronik aus dem Jahr 1952 zu 50 Jahre Slowan schreiben sie noch, dass es hoffentlich wieder aufwärts geht und sie wieder in die oberste Liga wollen. Aber es ist nicht geschehen. Es ist nicht gegangen. Es ist sicher auch finanziell schwierig gewesen. Und wie gesagt, es gab dann ja zunächst ja noch einige Jahre keinen eigenen Platz. Erst mit der Fusion mit Olympia 33 kam es dann zum eigenen Platz. Und da ist man ja noch in der zweithöchsten Spielklasse gewesen, kurz. Und dann aber wirklich abgestiegen und seither ist man über die Regionalliga, also die dritthöchste Spielklasse, ja nicht mehr hinausgekommen.
Das war am 25. November 1960, wo diese Fusion zum Slowan Olympia Wien stattfand. Ist der dann jetzige Slowan-Platz, dieser Platz, der damals in der Steinbruchstraße gefunden wurde, das ist auch der aktuelle Platz, richtig?
Der aktuelle Ort, ja.
Und warum ist Olympia aktuell nicht mehr im Vereinsnamen? Dann ist das einfach rausgefallen dann irgendwann, ne?
Ja, das ist irgendwann rausgefallen einfach.
Ich glaube durch die Fusion 76.
Ja, 76, das ist schon vorher rausgefallen gekommen. Okay. 76 war es endgültig dann draußen durch die Fusion mit Mitteldorf AC. Aber so viele weiß ist vorher schon nicht mehr erwähnt worden. Und die Medien schreiben ja, also die Zeitungen, wenn man sich die anschaut, die schreiben dann auch häufig nur mal in der Slowan, nicht? Und Olympia 33 wird weggelassen. Vielleicht hängt das müsste man mal anschauen, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Olympia 33 ein Verein war, der sich politisch sehr exponiert hat, indem er ja ein kommunistischer Verein war. Und das spielt natürlich, das spielt vielleicht, das muss ich mir nochmal anschauen, spielt vielleicht auch der Kalte Krieg dann hinein, nicht die, ja, die nicht so gern gesehene kommunistische Partei in Österreich, die mit der sowjetischen Besatzungsmacht assoziiert wurde und so weiter. Das könnte auch hineinspielen.
Und dann gab es 76, ihr habt es gerade angesprochen, diese Fusion mit dem Hütteldörfer AC 1911 und die Vereinsfarben wurden dann blau und weiß. Ich nehme an, diese Vereinsfarben, die wurden aus Hütteldorf mitgebracht, oder?
Ja, da wäre jetzt vielleicht ich.
Gerne.
Das betrifft nämlich auch, also federführend bei der Fusion war auch mein Großvater beteiligt. Also er war einer der Beteiligten, die diese Fusion zustande gebracht haben. Und der Hauptgrund, warum diese Fusion überhaupt zustande gekommen ist, weil Slowan damals finanziell anscheinend wirklich nicht gut gegangen ist und es sind reihenweise die Spieler davon gelaufen und mit in derselben Liga hat aber der Hütteldorfer AC gespielt und in unmittelbarer Nähe von der Steinbruchstraße hat der Hütteldorfer AC seine Heimstätte gehabt. Nur die ist einem Wohnbauprojekt zum Opfer gefallen, die Heimstätte. Und nach ein, zwei Jahren, wo der Hütteldorfer AC dann hin und her gezogen ist, wurde dann beschlossen, mit Slowan zu fusionieren. Der Hütteldorfer AC hat sozusagen mehr oder weniger den Großteil der Spieler gestellt und der Slowan wenn wir so wollen, den...
Die Infrastruktur.
Die Infrastruktur, genau.
Und so grundsätzlich war das, glaube ich, ein Glück, diese Fusion, oder? Denn es war ja dann schon relativ zeitnah, ich glaube im zweiten Jahr, dass man in der Wiener Liga einen Meistertitel geholt hat. Also ich sag mal so, ich glaube, hätte es die Fusion nicht gegeben, wüsste ich nicht, ob wir heute diesen Podcast aufnehmen. Kann man das so sagen?
Ja, ja, glaube ich durchaus, wird sicher richtig sein. Ich meine, vielleicht noch ergänzend zur damaligen Fusion, das bis vor kurzem Bestand hatte, musste im Vorstand, mussten eine genaue Personenanzahl war aufgeteilt zwischen Slovan und dem HC. Also da war genau aufgeteilt, dass da diese Teilnehmer im Vorstand sitzen müssen. Ist heutzutage natürlich nicht mehr Bestandteil. Wir sind froh, wenn wir Funktionäre finden, die uns unterstützen. Aber dazu, so, jetzt habe ich den Faden verloren.
Alles gut. Ich habe das verstanden, dass es da eine strenge Regelung gab, aber dass es die Fusion haben beide im Prinzip profitiert, weil sonst im Prinzip der Hötteldorfer AC hatte keine Infrastruktur, Slovan keine Spieler und so hat man wirklich das gut zusammengebracht. Und also wenn ich es richtig sehe, sind dann eben nach 2 Jahren die Wiener Liga gewonnen worden und 9 Jahre später dann 86, 87 nochmal. Also grundsätzlich scheint da einiges richtig gelaufen zu sein. Denn Fusion ist ja immer ein bisschen schwierig, weil man im Prinzip 2 feste Gemeinschaften zusammenführt. Aber das scheint ja hier ganz gut gelungen zu sein. Ich habe dann nochmal...
Warte, in diesem Zusammenhang darf ich vielleicht noch ergänzen, dass wir auch mittlerweile in Wien der einzige Verein sind, der in dieser Zeit war eine große Fusionswelle von verschiedensten Vereinen. Und in Wahrheit ist Slovan HAC der einzige Verein nach fast 50, nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre Fusion und ist auch noch der einzige Verein meines Wissens nach, der noch heute diesen Namen trägt von dieser Fusionswelle, die damals stattgefunden hat.
Was ja im Prinzip ein weiterer Beleg ist, dass es richtig war. Ich habe dann als nächstes den offensichtlich letzten erfolgreichen Auftritt im ÖFB Cup 83-84. Die Mannschaft drang bis ins Viertelfinale vor, wo man dann zu Hause gegen Austria Wien 0-5 verlor. Das war eine erfolgreiche Saison, eine gute Mannschaft. Hatte man Glück gehabt? Was ist über diese Cup-Saison noch bekannt?
Vielleicht, ja, ich meine, es gibt Erzählungen. Ich meine, da müsste man den Mann von der Frau Burg, der war über Jahrzehnte lang unser Zeugwart und Platzwart, auch schon in der zweiten Generation, hat das vom Vater und von der Mutter hier übernommen und ist jetzt auch mit der Vorburg jetzt im Sommer in den verdienten Ruhestand gegangen. Den könnte man da vielleicht dann dazu noch interviewen, aber was ich so aus Erzählungen weiß, ist, dass da, wie gesagt, immer eine gute Mannschaft Bestand hatte und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr war, aber da gibt es davor ein legendäres Spiel da musste man nach Salzburg in eine kleinere Ortschaft in der Nähe von Mittersil. Da hat man in einer der Vorrunden in Mittersil gespielt. Und dieses Spiel musste aufgrund von Schnee, wurde das zunächst abgesagt und man musste ein zweites Mal nach Mittersil fahren. Und dann hat es aber wieder geschneit und dann ist das trotzdem stattgefunden. Und dann, weil der Platz dort gereinigt wurde und mein Großvater hat mir damals erzählt, dass dort in den Schnee das richtige Endergebnis mit reingemalt hat mit 0-2.
Dann gehen wir mal davon aus, dass das in dieser Saison war. Wenn nicht, tue ich das nochmal raussuchen und packe es in die Sendungsnotizen. Was ist denn? Ja, lass uns mal so die 90er, 2000er Jahre bis heute über die sportliche Entwicklung zu sagen. Was gibt's da? Also ich habe mehrere Meistertitel gefunden. In welchem Liganiveau war man dann immer? Was gibt es für besondere Höhepunkte über diese Zeit zu berichten?
Also zunächst müssen wir wahrscheinlich beginnen Ende der 80er Jahre mit dem Meistertitel 87-88. Zu der Zeit hat auch der Antonin Panenka bei uns tätig. So, 87-88. Also zuvor müssen wir vielleicht noch ausholen davor. In der Saison davor ist man Wiener Ligameister geworden und in die dritthöchste Liga, in die Regionalliga Ost, aufgestiegen. Und zu der sensationell guten Mannschaft, die Meister wurde, wurde durch meinen Großvater auch ein gewisser Antonin Panenka verpflichtet.
Darf ich da, merkst du dir, wo du warst, darf ich mal bei Antonin Panenka nachfragen. Also der ist natürlich bekannt und ja, also ist ja prägend gewesen. Aber ich habe irgendwie gelesen, dass er vor seinen Engagements bei Rapid und Slovan Sparbücher hatte, die er irgendwie ja an einen zentralen Ort gelegt hat. Die Waschküche ist irgendwie von Slovan spielt eine Rolle. Ist da irgendwas bekannt, was da der Hintergrund ist?
Zu den Sparbüchern ist mir ehrlich gesagt nichts bekannt. Was ich weiß, dass das Vormplatz, natürlich aus Erzählungen über zu dem Zeitpunkt 3 Jahre, aber durch vom Großvater, vom Vater, viele Geschichten davon übertragen, mir erzählt, zugetragen worden. Und also vor dem Slovanplatz hat mit Antonin Panenka und einigen anderen noch, die damals gespielt haben bei uns, ich sage mal, ein reger Schwarzmarkthandel zwischen dem Eisernen Vorhang und Wien geherrscht. Also es wurde von hier wurden in die Heimat wurden Waschpulver und ähnliche Kaffee, glaube ich, wurde mitgenommen, mit heimgenommen und gebracht haben es Wurst, Zigaretten und da hat ja im Umkreis vom Slovanplatz, ich sage mal ja, ein glühender Schwarzmarkt.
Also Antonin Panenka passt ja auch wirklich perfekt zum Slovan und ich hatte dich in der Saison 87-88 unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, in der Saison 87-88, in dem man eben aus der Wiener Stadtliga aufgestiegen ist, wurde man auf Anhieb auch Meister. Mit Antonin, also in der Stadtligamannschaft war Antonin Panenka noch nicht und der wurde zu der Stadtligamannschaft dazu verpflichtet. Da hat mein Großvater damals einen Einzelsponsor für ihn, was ich so aus Erzählungen weiß, aufgestellt und hat zu dieser erfolgreichen Wiener Ligamannschaft den Antonin Panenka dazu verpflichtet. Dazu, in dem Zusammenhang muss man aber dazu sagen, dass der damalige Meistertrainer hat in einem Interview fallen lassen, dass er nicht unbedingt geschätzt hat, dass der Antonin Panenka verpflichtet wurde. Ja, und daraufhin wurde er aber auch entlassen.
Okay, aber es gibt ja zur Saison noch was Besonderes. Der Meistertitel, den gab es, aber es gab keinen Aufstieg. Was war denn passiert?
Es war zu der Zeit, dass der Slovan HC bereits seit 2 oder 3 Jahren bereits auf einem Kunstrasen gespielt hat. Das war der erste in Wien. Und war vielleicht auch ein Mitgrund für den Meistertitel, dass viele in der Zeit noch gar nicht die richtigen Schuhe hatten für Kunstrasen und dadurch man einen riesen Heimvorteil hatte. Und aber auch der ÖFB dann in dem Zusammenhang den Aufstieg verboten hatte, auf Kunstrasen weiterzuspielen. Also nicht den Aufstieg direkt verboten, aber auf dem Kunstrasen durfte man nicht weiterspielen und man hätte dadurch auswandern müssen. Und wenn man den Aufstieg wahrnehmen hätte wollen, und das wäre in der damaligen Zeit finanziell nicht zu stemmen gewesen und war dann im Prinzip so ein bisschen der Anfang vom Ende der ja, erfolgreichen Zeit, so wo es dann die Jahre darauf in den 90ern dann wirklich mal sehr schwierig wurde.
Spielt ja immer noch im Kunstrasen, nein, ne?
Wir haben noch immer einen Kunstrasen, seit damals.
Und dann habe ich nochmal gelesen, dass es irgendwie das Wiener Toto Cup Finale 2005 und dann mit einem ÖFB-Teamspieler Umit Korkmaz, der irgendwie euer Nachwuchstalent ist das richtig?
Ja, also der ist genau 2005, der Umit Korkmaz ist 10-maliger AD-Nationalspieler und Europameisterschaftsteilnehmer der EM 2008. Und 2005 hat er noch in diesem Toto Cup Finale bei uns gespielt, dass wir leider 3-0 gegen Donaufeld verloren haben. Nur damals in dem Stadion, das wird immer im Ernst-Happel-Stadion ausgetragen, dieses Toto-Cup-Finale. Und damals waren aber schon, ich sage mal, die halbe Tribüne mit Scouts besucht, die nur wegen Ümit Korkmaz da waren. Und es war aber dann so weit, dass er sogar schon eigentlich einen Vorvertrag bei einem Regionalliga-Verein unterschrieben hatte. Im Anschluss an dieses Toto Cup Finale ist aber Rapid Wien an ihn herangetreten und dieser Vorvertrag wurde dann zu seinem Glück aufgelöst und er ist dann daraufhin zu Rapid Wien gewechselt, hat dann ein Jahr in der Amateurmannschaft gespielt oder ein Dreivierteljahr und dann kurz vor Ende der Saison 2006/2007 ist er dann zu den Profis aufgestiegen. Und auf Anhieb sozusagen erfolgreich geworden und in kürzester Zeit und der Peter Backholt zum Stammspieler avanciert und dann 2008 nach dem Meistertitel mit Rapid Wien und der Europameisterschaftsteilnahme zu Eintracht Frankfurt gewechselt.
So ist es wohl. Lass uns mal über die aktuelle Situation reden. Welcher Liga spielt ihr? Wie ist die sportliche Situation? Wer sind so Gegner? Wer von den Gegnern, ja, zieht die Zuschauer? Also gibt es sowas wie ein Derby? Und was ist denn die Perspektive des Vereins? Also wo, wenn ihr jetzt ja in die Zukunft schauen könntet, wo würdet ihr denn in 10 Jahren beispielsweise gern stehen wollen?
Gut, fangen wir vielleicht mit der aktuellen Situation an. Also wir spielen derzeit in der Wiener Stadtliga. Das ist die höchste Spielklasse von Wien. Und darüber ist noch die dritthöchste Regionalliga und dann die zweite Bundesliga und die Bundesliga, also die vierthöchste Spielklasse in Österreich. Dort sind wir im Prinzip seit dem Meistertitel 2016, 2017, also seit der Saison 2017, 2018, sind wir wieder in der Wiener Stadtliga beheimatet, wo wir auch aus unserer Sicht, ja, ich sage mal, sehr gut hinpassen. Es muss nicht unbedingt der Zenit sein, aber ich sage mal viel höher. Also Maximum Regionalliga wäre schon aktuell das absolut höchste der Gefühle. Aber derzeit ist das sowieso kein Thema, weil man derzeit, obwohl man unserer Ansicht nach mit einer sehr guten Kader und sehr guten Mannschaft leider derzeit nach 16 Runden am letzten Platz stehen. Aber für uns sehen wir das trotzdem nur als Momentaufnahme. Natürlich muss jetzt der Abstiegskampf angenommen werden.
Wer sind so die Gegner? Also wo gibt es sowas wie eine Art Derby?
Ja, es gibt Derby, ist mehrere, also wirklich im Umkreis von unserem Fußballverein sind beheimatet in unmittelbarer Gehweite, also in 5 Minuten Fußweg, sind weitere 2 Wiener Stadtligisten, zum einen der Red Star Penzing und zum anderen Dynamo Hellfurt, wie gesagt, in unmittelbarer Gehweite.
Und wie viele Zuschauer habt ihr so?
Stand derzeit so zwischen, also bei einem Derby um die 300, vielleicht zahlende die Hälfte, aber Zuseher 300. Und ja, beim Nicht-Derby vielleicht so an die 200 bis ja, um die 200.
Und wenn du jetzt in die Kugel schauen könntest in 10 Jahren, wo möchtest du, dass euer Verein dann steht?
Also wünschen würde ich es mal, dass man es noch einmal mit dem jetzigen Trainer. Wäre ein Wunsch von mir, dass er dann wenigstens einmal auf Plus 1 steht, einmal in die Regionalliga raufzukommen, vielleicht auch wenn es nur für eine Saison ist, wäre es schon mal ein Erfolg. Man muss jetzt dann vielleicht dazu sagen, unser Trainer ist in der 16. Saison und ist mit uns aber auch in die sechsthöchste Liga, von der vierthöchsten in die sechsthöchste und wieder zurück in die vierthöchste.
Das ist was Besonderes und das spricht ja für ein gutes Miteinander. Ich glaube, wir müssen noch, damit wir auch den Verein, also die Geschichte, glaube ich, haben wir ganz gut abgehandelt. Aber ich will noch mal gucken, wir haben Antonín Panenka schon als besondere Persönlichkeit dargestellt. Ich habe noch 2 Namen. Der eine ist Rudolf Hannel. Kannst du da was dazu sagen? Wer ist er? Was hat er für eine Entwicklung genommen? Und warum ist er etwas Besonderes?
Das wird der Mate beantworten.
Das muss ich beantworten, ja. Also Rudolf Hannel ist ein Spieler der Zwischenkriegszeit, einer der bekanntesten Spieler der 20er Jahre, heute wahrscheinlich ziemlich vergessen. Er stammt wie so viele damalige Spieler aus Böhmen und Mähren, also der heutigen Tschechoslowakei, war vermutlich zweisprachig und wächst auf in Wien natürlich und ist zunächst bei kleineren Vereinen im 15. Bezirk, die es heute nicht mehr gibt. Und wird dann eben sozusagen gescoutet vom Slovan damals, die damals in der zweiten Liga spielen.
Und
wird sehr rasch in der Mannschaft Fuß fassen und wird dann sozusagen die Mannschaft auch hinaufführen in die höchste Spielklasse Wiens. Aber da versucht er das erste Mal den Verein zu wechseln, indem er sich weigert zu spielen. Das war ja damals eine der wenigen Möglichkeiten, von einem Verein loszukommen, indem man eben Stehzeiten in Kauf genommen hat, um den Verein zu wechseln. Er will damals schon zu Rapid Wien, wird aber dann doch beim Slovan spielen und wird auch Torschützenkönig in der ersten Saison in der höchsten Liga, in der Slovan damals spielt. werden, gemeinsam mit zwei anderen Spielern, und wird es auch dann schlussendlich schaffen, ins Nationalteam zu kommen. Der damalige Trainer Hugo Meisel, der später dann das Wunder- und Wunderteam, österreichische Wunder 30 Jahre formen wird, kann an ihm nicht mehr vorüber. Und der Länderspiel zweiten gegen Frankreich, da würde er sich verletzen an der Österreich ist damals als Frankreich. Das ist heute vielleicht nicht mehr. Österreich gewinnt nämlich dieses Spiel damals 4-1. Und wird aber dann doch zu Rapid wechseln, aber kann sich bei Rapid nicht durchsetzen und wird dann wieder zum Slowan zurückkehren und bei Slowan wieder die alte Stärke haben und wieder meistens liegt er unter den drei besten Torschützen der Liga. Ja, und spielt sehr, sehr lange. Also es ist so, dass auch diese zuvor von mir erwähnte Phase der Auflösung des Slowan, wie der Beginn des Slowans auch miterlebt dann in weiterer Folge. Und am Eld und ganz am Ende dann auch bei kleineren Vereinen und spielt bis 40, was damals relativ ungewöhnlich ist, dass ein Spieler bis 40 spielt, allerdings dann nur mehr als Amateur. Ist dann wahrscheinlich, so wenn man den Quellen glauben darf, auch noch als Schiedsrichter tätig, hat aber dann schlussendlich, es gibt eine Schädigung, die sogar wird dann in weiterer Folge auch entmündigt werden und wird dann schlussendlich in einer Pflegeanstalt in Ibsen, einer Pflegeanstalt der Stadt Wien, sterben sozusagen. Ja. Das ist also einer der Spieler, die heute ziemlich vergessen sind. Er kommt mit seinen zwei Ligatoren, ist einer der besten Torschützen der Zwischenkriegszeit gewesen. Allerdings ist das halt verdeckt worden dann durch die späteren Wunderteamstürmer, die natürlich bis heute sozusagen im kollektiven Fußballgedächtnis Wiens sind. Rudolf Hanel gehört da dann nicht mehr dazu, er war ein bisschen zu früh dran, könnte man sagen.
Umso wichtiger ist, dass wir ihn nicht vergessen haben. Und dann habe ich noch im zweiten oder eben mit Antonín Panenka einen dritten Namen. Das ist Josef Pepi Pichan. Kannst du dazu was sagen?
Das ist, glaube ich, auch ein Mythos. Also ich habe bis jetzt keinen Beleg gefunden, dass er jemals beim Slowan. Das heißt, ich habe nie begeistert immer herum, dass er im Nachwuchs war. Das kann schon sein, aber es waren damals ja zwei Mannschaften, die in Favoriten beheimatet waren, die in der höchsten Liga gespielt haben. Der zweite war im Hertha Wien, gibt es heute nicht mehr. Dort war er sicher. Ob er vorher beim Slowan auch war, weiß ich nicht. Ich bezweifle es fast ein bisschen. Das ist so ein Mythos, weil er Wiener Tscheche war, dass er vielleicht auch zum Slowan gehört hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Vielleicht kann man einen Spieler noch erwähnen, den du vielleicht noch nicht am Fokus gehabt hast, aus der jüngsten Vergangenheit, nämlich Ercan.
Ja, darf ich kurz einhaken? Ich würde nämlich noch, mir fällt noch ein Tscheche ein. Das wäre der Josef Kadrapa. Mhm. Nämlich der war unter anderem Trainer auch beim Slowan und Spieler und war nämlich Vize-Weltmeister mit der Tschechoslowakei 1962 in Chile.
Ja, und er ist der einzige Österreicher, der jemals in einem Finale gestanden ist, weil er später österreichischer Staatsbürger wurde. Ja.
Okay, fantastisch, fantastisch. Und du hattest aber noch jemanden, Martin?
Ja, dann kann der Matthias gleich mehr dazu sagen, zum Ercan Karar.
Also das ist der Ercan Karar, der ist auch siebenmaliger österreichischer Nationalteamspieler. Der war dann ist jetzt momentan wieder beim SK Rapid Wien zurück seit Winter. Der ist nämlich hat bei uns mit 8 Jahren begonnen und mit 18 ist er dann interessanterweise zu Austria Wien gewechselt, konnte sich aber dort nicht setzen nach einem Jahr. Ist dann zu einem anderen Verein in die Stadtliga gegangen, dann noch eine Saison in der Regionalliga. Dort war er jeweils Torschützenkönig. Dann hat er zum SV Horn in die zweite Bundesliga gewechselt, wurde dort ebenfalls bis Winter, hat er die Torschützenliste angeführt und dann hat ihm der SK Rapid Wien verpflichtet. Und danach ist er nach zwei Jahren nach Amerika übersiedelt, zu Orlando City. Und danach, nach einem kurzen Gastspiel in der Türkei, ist er jetzt wieder zurück beim SK Rapid Wien.
Ganz wunderbar, ganz, ganz vielen Dank. So haben wir, glaube ich, auch nochmal so die Persönlichkeiten des Vereins zeigen können und auch was im Prinzip ja der Verein für tolle Fußballer hervorgebracht hat. Euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank für diese Reise in die Vergangenheit und die Darstellung eines ganz besonderen Vereins. Nun sind wir die Geschichte durchgegangen, die Person durchgegangen. Wir sind auch das kulinarische Angebot durchgegangen. Gibt es irgendetwas, um den Verein zu beschreiben, was die Hörerinnen und Hörer noch ganz dringend wissen sollen, was wir vergessen haben? Oder haben wir es ganz gut abgebildet, so die Geschichte und die Persönlichkeiten?
Ich glaube, auf jeden Fall gut abgebildet. Ich würde es vielleicht in einem Wort zusammenfassen, Heimat oder
Wohnzimmer, zu Hause. Einfach wohlfühlen ist bei uns angesagt, weil ich glaube auch, das kann der Martin vielleicht als langjähriger jetzt Zuschauer vielleicht noch besser.
Ja, das stimmt natürlich. Es ist ja sehr heimatlich und es ist ja überhaupt so hier in so einer, ja, in der Wiener Stadtliga, dass es hier keine Ausschreitungen gibt, keine großen Anfeindungen hier. Und da ist man sicher mit gegnerisch unter Anführungszeichen Fans nicht ganz einer Meinung, aber da kann es nie zu Handgreiflichkeiten kommen oder irgend so etwas. Das läuft meistens, wie man es in Wien sagt, läuft da meistens der Schmäh. Wir haben es immer auch lustig auf der Tribüne und so weiter, auch mit den Fans der anderen Vereine und so weiter. Also das ist wirklich so hier, dass das Ganze sehr familiär abläuft, auch in der Kantine und so weiter. Manche sagen, dass wir die beste Kantine der Wiener Stadtliga haben und dieser Meinung schließe ich mich natürlich auch an.
Und das nehmen wir doch nochmal auf, um zu sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, es gilt einmal auf jeden Fall nach Wien diese wunderbare Stadt zu besuchen und für alle, die Fußball um die Ecke lieben, da gilt den Slowanplatz zu besuchen, denn es ist auf jeden Fall sportlich wird was geboten, historisch wird was geboten und kulinarisch spielt es schon lange in der ersten Liga. Deswegen, da besucht mal den Slowanplatz. Martin, ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit. Vielen Dank, dass du uns die Geschichte näher gebracht hast. Matthias, großen Respekt vor deinem Engagement, die Jungen zu fördern, damit eben auch die Geschichte von Slowan weitergeschrieben wird. Ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr diesen wunderbaren Verein uns vorgestellt habt. Alles Gute für euch, viel Erfolg und danke.
Ja, wir danken für die Einladung, dass wir das machen durften.
Danke, vielen Dank.
Lieber Dani, ich habe natürlich noch etwas vergessen. Und zwar bei der Frage zur Finanzierung des Vereins in der Zwischenwegszeit. Da habe ich natürlich vergessen, dass natürlich neben der Zuschauereinnahmen die Einnahmen aus Auslandstourneen ganz wichtig waren. Die wirken sozusagen bis heute nach. Ich ungefähr vor einem Jahr haben wir eine Anfrage aus Sofia bekommen, aus Bulgarien, vom Vereinsmuseum von Levski Sofia. Die haben eine Nadel gefunden mit einem grünen Stern und der Aufschrift Slowan Wieden. Und wollten wissen, wie sie zu der kommen. Und da stammt eben aus einer Tournee, die der Slowan damals gespielt hat in Bulgarien, Rumänien und Jugoslawien. Also 10 Tage unterwegs und haben in diesen 10 Tagen 8 Spiele gespielt. Unter anderem auch gegen Levski Sofia. Und so ist diese Nadel in das dortige Museum gekommen und die wollten eben jetzt wissen, woher sie die haben.
Im Oktober 2024 wurde von unserem jetzigen Präsidenten, Herrn Wolfgang Reiner, der uns unterstützt mit seiner Firma San Rafael Pflegedienst, unser Special Needs Team ins Leben gerufen, auf das wir sehr stolz sind, dass wir als einer der wenigen Vereine in Österreich mittlerweile ein Special Needs Team haben. Die Jungs trainieren einmal die Woche und haben auch mittlerweile bei einem tollen Turnier, dem Spielerpass Cup, teilgenommen und stolz dürfen wir auch sagen, dass wir am 14. Juni 2025 unser erstes Special Needs Turnier auf unserem Vereinsgelände veranstalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.